Eine einflussreiche christliche US-Medienpersönlichkeit im 20. Jahrhundert, der auch römisch-katholischer Bischof in den USA war, sagte: Die moderne Menschheit macht so viel Lärm, weil sie die Stimme des Gewissens übertönen möchte. Sie hören Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Und ich freue mich, dass Sie die folgenden Gedanken zum Thema Evangelisierung über die Medien, die Fulton John Sheen in seiner Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben niedergeschrieben hat, mithören. Wer war Fulton John Sheen? Er ist am 8. Mai 1895 geboren und am 9. Dezember 1979 in New York nach Hause gerufen worden. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Fulton John Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung »Das Leben ist lebenswert« lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Das Time Magazine nannte ihn den ersten Teleevangelisten. Keineswegs nur Katholiken, auch Protestanten und Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften planten ihren Dienstagabend um die Sendung herum. Und was bekamen sie dann zu sehen? Fulton John Sheen im Bischofsgewand, eine Marienstatue, die unter dem Namen Unsere liebe Frau vom Fernsehen bekannt wurde. Wir wünschen Ihnen mit den Gedanken von Fulton John Sheen zum Thema Evangelisierung über die Medien ein hörendes Herz mit geistlichem Gewinn. Ich wurde im Zeitalter der Elektrotechnik geboren, in dem man Lichtwellen nutzt, um das Wort zu verkünden. Das Radio ist wie das Alte Testament, denn man hört das Wort, ohne es zu sehen. Das Fernsehen ist wie das Neue Testament, denn das Wort wird sichtbar. Es wird Fleisch und wohnt unter uns. Die erste Radioansprache hielt ich beim Radiosender New York City am Tag der Inbetriebnahme des Senders. Ich trat auch in der ersten religiösen Fernsehsendung in New York auf, als es in der ganzen Stadt erst wenige Fernsehgeräte gab. Die 2 Dutzend oder etwas mehr Kerzen, die auf dem Studioaltar unter den hellen Jupiterlampen aufgestellt waren, schmolzen in der Hitze. 1928 begann ich mit der Arbeit beim Radio. Damals wurde ich von den Paulusbrüdern von New York gebeten, mehrere Predigten in der Kirche zu halten. Die von dem damals sehr beliebten Radiosender WLWL aufgenommen und gesendet wurden. Die riesige Kirche war bis auf die letzten Plätze besetzt. Für den Altarraum wurden noch Kissen ausgegeben und an den Seitenaltären zusätzliche Stühle aufgestellt. Eingeladen hatte mich Pfarrer Riley, der in den ersten Minuten herauskam, um mir zuzuhören, dann jedoch wieder zurückging und zu einigen seiner Mitbrüder sagte: Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Mann je eingeladen habe. Pfarrer Lyons, der in Rom mein Beichtvater gewesen war und bei der Einladung wahrscheinlich eine Rolle gespielt hatte, bat Pfarrer Riley noch einmal hinauszugehen und noch etwas länger zuzuhören. Das führte dann dazu, dass diese Kanzel und diese Sendung über viele Jahre hinweg mein Wirkungsbereich waren. Nachdem ich bereits seit kurzem als Professor an der Universität berufen worden war und diese Radiosendungen gestaltet hatte, wählten die Bischöfe der USA mich als den Ersten, der in überregionalen Radiosendungen auftreten sollte. Eine Möglichkeit, die ihnen die Nationale Radiogesellschaft eröffnet hatte. Damals gab es so viele Prediger und Priester, die sich um eine Sendezeit im Radio bewarben, dass CBS und NBC beschlossen, diese Anfrage zu kontrollieren, indem sie lediglich den repräsentativen Institutionen der Katholiken, Protestanten und Juden zugestanden, geeignete Sprecher auszuwählen. Es gab nicht nur Verwirrung aufgrund der Anfragen, sondern häufig kam es auch vor, dass diejenigen, die im Radio zu Wort kamen, die Gelegenheit nutzten, um ihre Feinde oder die Opposition niederzumachen. Eine gewisse Kontrolle im Hinblick auf Anstand und Nächstenliebe war unbedingt erforderlich. Ich begann mit meiner ersten landesweiten Radiosendung an einem Sonntagabend in New York während der Hauptsendezeit, und zwar zur selben Zeit, zu der Amos und Andy an den Wochentagen auftraten. Kurz nach der Sendung Katholische Stunde stand der unvergessliche Fred Allen auf dem Programm. Ich wählte als Thema eine allgemein verständliche Darstellung der christlichen Lehre über die Existenz Gottes, die Gottheit Jesu Christi, die Kirche und das religiöse Leben. Die vehementeste Kritik kam von der katholischen Presse in Milwaukee und Oklahoma City. Beide drängten darauf, dass ich aus dem Programm genommen und durch zwei Männer ersetzt werden sollte, die Amos und Andy imitieren und wie sie über Religion diskutieren sollten. Die Tendenz, das nachzuahmen, was bei den Leuten ankam, war in all den Jahren charakteristisch für einige Kirchenmänner. Aufgrund der vielen Jahre, in denen ich ununterbrochen im überregionalen Radiosendungen gestaltet hatte, erweiterte sich mein Gesichtskreis, als das kommerzielle Fernsehen 1951 auf die Idee kam, einen Priester ins Programm zu nehmen. Nachdem ich zu dieser Zeit bereits viele Jahre lang im ganzen Land Vorträge gehalten hatte, befand ich mich eigentlich nicht mehr in dem Stadium, in dem ich noch auf Experimente einlassen wollte. Die Frage war, konnte ein Geistlicher im Fernsehen in einer kommerziellen, gesponserten Sendung auftreten? Im ganzen Land wurde unter Radio- und Fernsehredakteuren eine Umfrage gestartet. Alle, außer Boston, reagierten zustimmend. Die Kirche und ihre Bischöfe hatten mit der Einladung nichts zu tun, ebenso wenig mit der finanziellen Förderung. Eines der Probleme war das Honorar. Für mich war es eigentlich kein Problem, denn ich war entschlossen, keinesfalls Geld für meine Auftritte anzunehmen. Da ich damals mein Leben ganz der kirchlichen Missionsarbeit in Afrika, Asien und anderen Teilen der Welt verschrieben hatte, schloss das von mir geleitete Büro das Missionswerk des päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung den Vertrag ab und benutzte mich lediglich als seinen Sprecher. Ich erinnere mich, dass das Honorar für einen Abend 26.000 Dollar betrug. Im Laufe der Jahre belief sich auch dank spontaner Spenden der Ertrag für die Missionsarbeit auf mehrere Millionen Dollar, von denen jeder Cent in einer der notleidenden Regionen der Welt landete, um dort Krankenhäuser und Schulen zu bauen und die weitere Verbreitung des Wortes Gottes zu ermöglichen. Gedanken zum Thema Evangelisierung über die Medien, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Wir hielten einen Rekord an Postsendungen, die jeden Tag in unserem Büro eingingen, der sich über Jahre hinweg im Durchschnitt zwischen 15.000 und 25.000 Briefen pro Tag bewegte. Gelegentlich bat ich meine Hörer, mir ein 10-Cent-Stück für die Armen der Welt zu schicken. Von da an wurden wir mit Briefen überschwemmt, an die eine Münze geklebt war. Einige sandten sogar ihren alten Goldschmuck, Studenten verkauften ihre Highschool- oder College-Ringe und gaben den Gegenwert an die Mission. In einer Fernsehsendung erwähnte ich, dass ich gerne Schokoladenkekse aß. In der Woche darauf konnten wir kaum die Türe zum Büro öffnen, die durch Schachteln mit Schokoladenkeksen blockiert war. Wir öffneten einen gelben Umschlag und heraus fielen 10.000 Dollar in bar. Auf einem Zettel war mit Bleistift gekritzelt: Ich brauche das nicht mehr, Gott hat mir gesagt, ich soll es den Armen geben. In einem anderen Brief wurde ich darum gebeten, die beigelegten 3.000 Dollar an eine Versicherungsgesellschaft weiterzugeben, als Reuegeld, was erledigt wurde. Es entstanden endlos viele Zeichnungen von mir und zahllose Fotos von Kindern, die so angezogen waren wie ich, wenn ich meine Fernsehauftritte hatte. Ein blindes Paar in Minneapolis kaufte sich ein Fernsehgerät der Firma Admiral, um seine Dankbarkeit unserem Sponsor gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Eine Frau in New Jersey berichtete, ihre Katze säße während meiner Sendungen immer vor dem Fernsehgerät und schaut mir zu. Es gäbe weniger Klagen über Nachbarskatzen, wenn man ihnen allen angewöhnen könnte, fernzusehen. Eine ältere Frau in Iowa zog sonntagsabends für die Sendung immer ihr schönstes Kleid an, als ob sie in die Kirche ginge. Ein mittlerweile berühmter Schauspieler fragte mich, ob er meinen Namen lebenslang benutzen dürfte: Martin Sheen. In zahllosen Haushalten wurden die Kinder angewiesen, still zu sein, während ich im Fernsehen auf Sendung war. Ich bin überrascht, dass die jüngere Generation deshalb nicht mit einem Hass auf meinen Namen aufgewachsen ist. Viele Personen, die ich im Zusammenhang mit meiner Fernseharbeit traf, waren so überrascht, mir zu begegnen, dass sie häufig sagten, dass ich ihr ganzes Leben lang eine Inspiration für sie gewesen sei oder dass sie große Verehrer von mir seien. Sogar das Weiße Haus gehörte zu meinem Publikum. Auf dem Weg zu meinem Büro im päpstlichen Werk der Glaubensverbreitung sah ich eines Nachmittags Präsident Eisenhower in einer Autokolonne die Park Avenue in New York hinunterfahren. Wenige Tage später erhielt ich folgenden Brief: Lieber Bischof Sheen, gestern Abend wurde ich beim Alfred Smith Dinner darüber informiert, dass Sie, als ich auf den Straßen von New York unterwegs war, an unserer Straßenecke angehalten und mich gegrüßt haben. Ich habe Sie nicht gesehen, aber ich versichere Ihnen, dass ich mich von Ihrer freundlichen Aufmerksamkeit sehr geschmeichelt fühlte. Ich hätte die Gelegenheit gerne genutzt, um mich, wenn auch nur kurz, mit Ihnen zu unterhalten. Mit persönlichen Grüßen, herzlichst, Dwight D. Eisenhower. Ich beantwortete den Brief folgendermaßen: Mein lieber Präsident Eisenhower, wenn der Präsident in Amerika auf der Straße an einem Freund vorbeikommt und er unabsichtlich versäumt, ihn zu grüßen, dann schreibt er einen persönlichen Grußbrief. Das ist Demokratie. Wenn in Russland der Diktator an einem Freund vorbeikommt, ohne ihn zu grüßen, dann bedeutet das, dass dessen Liquidierung unmittelbar bevorsteht. Das ist Kommunismus. Offen gestanden, Mr. President, ich bin froh, dass Sie mich nicht gesehen haben. Der Gruß hatte eine Sekunde gedauert. Ihr Brief wird mich ein Leben lang begleiten. Gott sei mit Ihnen. Gedanken zum Thema Evangelisierung über die Medien, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Es erreichten mich auch viele Bitten und Anfragen. Eine, an die ich mich erinnere, kam von einem jüdischen Jungen, dem von seinen Eltern gesagt wurde, er sei noch nicht alt genug, um eine Kippa zu tragen. Er wandte ein, Bischof Sheen trägt doch eine, warum dann ich nicht? Heimlich schrieb er mir einen Brief und bat mich um meinen Pileolus, und ich sandte ihn ihm. Später erschien in den Zeitungen ein Bild von ihm mit seiner bischöflichen Kopfbedeckung. Ein Mädchen aus Minnesota schrieb und erzählte mir, ihr Pferd sei gestorben und sie habe seither nicht aufgehört zu weinen. Die Familie war zu arm, um ihr ein neues Pferd zu kaufen, und sie bekam ihr Pferd. Für unsere Fernsehsendung gab es nie irgendwelche Proben, was den Produzenten viel Geld ersparte. Zum Teil lag es daran, dass ich nie mit Notizen arbeitete. Das Time Magazine sandte einmal eigens einen Journalisten ins Aufnahmestudio, der herausbekommen sollte, mit welchem Trick ich Woche um Woche arbeitete und Fernsehauftritte bewältigte, ohne dass ich einen Teleprompter oder Spickzettel benutzte. Das Einzige, was ich an Requisiten benötigte, war eine Tafel. Sie war mit einem Drehgelenk versehen, sodass sie umgedreht werden konnte, wenn eine Seite vollgeschrieben war. So erzeugte ich die Vorstellung, dass ein Engel, das war einer der Bühnenhelfer, die eine Seite der Tafel abwaschen würde, während ich mich aus der Reichweite der Kamera begab. Wenn die Tafel sauber war, benutzte ich sie unter Umständen ein weiteres Mal, doch ihre Sauberkeit wurde immer dem Engel zugeschrieben, der zu einer nationalen Berühmtheit wurde. Als Lehrer schrieb ich manchmal Wörter auf, die ich erklären wollte, oder zeichnete einfache Bilder. Für Grafik jeder Art habe ich überhaupt kein Talent. Tatsächlich war ich darin so ungeschickt, dass einer der Verantwortlichen der Kunstakademie von New York mir ein Stipendium anbot, um zeichnen zu lernen und somit die menschliche Rasse in Zukunft nicht mehr zu blamieren. Die Sache hatte allerdings einen großen Vorteil. Sie brachte das Publikum in die Lage, sich dem Redner überlegen zu fühlen, denn die Zuschauer konnten zeichnen und ich konnte es nicht. Ich trat im Fernsehen als Bischof in schwarzer Soutane und mit einem violetten Umhang auf. Einmal hielt ich einen Vortrag in Massachusetts. Der Vortragssaal lag im zweiten Stock. Einige Jungen auf der anderen Straßenseite sahen mich an jenem warmen Abend auf der Bühne und sie riefen »Superman«. Eine Angewohnheit, die ich schon im Kindergarten gehabt hatte, war, dass ich immer JMJ oben auf der Tafel schrieb. Dies mache ich auch bei jedem Bogen Papier, bevor ich ihn beschreibe. Und ich hoffe, dass dies auch eines Tages auf meinem Grabstein eingeprägt sein wird. Als Antwort auf viele Anfragen identifizierte mich das Publikum dann irgendwann über die Worte Jesus, Maria und Josef. Es gab zahlreiche Lokale, die immer meine Sendung eingestellt hatten, die zur gleichen Zeit wie die Sendung von Milton Berle ausgestrahlt wurde. Das lag teilweise an den vielen Taxifahrern, die sich meine Fernsehsendung gern ansahen und während dieser halben Stunde eine Pause einlegten. Ein Taxifahrer fragte mich einmal, »Haben Sie ein Buch geschrieben?« Ich bejahte. Er sagte, »Wenn ich nicht schon ein Buch hätte, würde ich Ihres kaufen.« Das Urteil der Zuschauer veränderte sich je nachdem, wie ich auf ihrem Fernsehbildschirm erschien. Als ich einmal als Mitwirkender bei einer Bischofsweihe in Brooklyn zusammen mit einer Reihe anderer Bischöfe in die Kathedrale hineinging, hörte ich eine Frau auf dem Gehweg rufen, »Im Fernsehen sehen Sie aber wirklich besser aus!« Auf der Bühne hatte ich immer eine große Uhr vor mir, wenn ich sprach. Damit konnte ich meine Zeiteinteilung organisieren. Die Aufnahmezeit meiner Sendung betrug ohne Pause 27 Minuten und 20 Sekunden. Der Trick, rechtzeitig zum Ende zu kommen, ohne zu hetzen und ohne abgeschaltet zu werden, besteht darin, sich für den Abschluss eine präzise Zeit vorzunehmen. Wenn der Abschluss 2 oder 3 Minuten dauern sollte, dann beendete ich das Thema, das ich gerade behandelte, früher und begann mit dem Abschluss. Somit gab es nie ein hastiges Abschalten. Ich bereitete mich ungefähr 30 Stunden lang auf jede Fernsehsendung vor, was bedeutete, dass ich mit dem Material einer Stunde oder länger hätte sprechen können. Es ist wie beim Atmen. Außerhalb des Körpers ist immer mehr Sauerstoff, als man in der Lunge aufnehmen kann. Und ebenso sollte das Wissen, das man zu einem bestimmten Thema hat, immer wesentlich umfangreicher sein als das, was man von sich gibt. Wenn ich den einen oder anderen Punkt vergaß, den ich beabsichtigt hatte zu erwähnen, dann konnte ich dies immer mit etwas aus der gesammelten Informationen ersetzen. Einen oder 2 Tage vor der Ausstrahlung probte ich, wie weit ich mir den Umfang des Themas zu eigen gemacht hatte, indem ich den Vortrag auf Italienisch einem befreundeten italienischen Professor vortrug, außerdem auf Französisch einem Mitarbeiter, der fließend Französisch sprach. Das tat ich nicht, weil ich diese Sprache besonders gut beherrschte, sondern weil ich gezwungen war, die Begriffe in einer anderen Sprache zu formulieren und ich wusste, dass mir das helfen würde, geistige Klarheit über das Thema zu erhalten. Eines Tages begleitete ich eine junge Dame, die Französisch sprach, zu einer Handelsorganisation, von der wir hofften, dass sie die Filme vertreiben würde, die wir von den Missionseinsätzen herstellten. Der Leiter der Organisation war ein französischer Jude und deshalb freute er sich, mit meiner Begleiterin Französisch sprechen zu können. Er fragte sie: Sehen Sie Bischof Sheen jeden Tag? Ja. Reden Sie mit ihm? Ja. Redet er mit Ihnen? Ja. Hat er Sie gebeten, mich aufzusuchen? Ja. Dann äußerte er ein Kompliment von höchst fragwürdigem theologischen Gehalt. Doch es war wirklich als Kompliment gedacht. Meine Güte, er ist ein zweiter Jesus. Gedanken zum Thema Evangelisierung über die Medien, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Fulton John Sheen war als Bischof mehr als nur ein tennisbegeisterter TV-Star. Er galt auch als Seelsorger mit einem Gespür für die Armen vor der eigenen Tür wie in der Welt. In den 50er Jahren, von einigen noch als Kommunistenfresser gefeiert, machte er sich Feinde in der eigenen Kirche wie auch in der Regierung. Und dies vor allem, als er Präsident Lyndon B. Johnson zum sofortigen Rückzug aus dem Vietnamkrieg aufforderte. Sein metropolitaner Erzbischof Kardinal Francis Bellman von New York, der die Waffen für den Krieg gesegnet hatte, war von dieser Aufforderung nicht begeistert. 1969, mit 74 Jahren, verzichtete Fulton Sheen auf sein Leitungsamt als Bischof. In der Öffentlichkeit blieb der zum Titularerzbischof Ernannte bis zu seinem Tod im Dezember 1979. So verabschiede ich mich bei Ihnen mit einem Zitat von Fulton John Sheen: Gegen ein schlechtes Gewissen helfen keine Pillen. Pürzi Gott, Iri Andrea Marti.